Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Hallo, herzlich willkommen, wir sind's. Wir sind der Marcel und die Mona. Verzeihung, wenn ich heute ein bisschen auch wieder fränke, weil ich komme ja frisch von der Heimat, müsst ihr ja wissen. Ich war ja an einem langen Wochenende. Ja, ich war ja in einem langen Wochenende, war ich ja bei daheim und jetzt bin ich wieder da. Und jetzt nehmen wir eine zünftige Folge Watchlist auf.
Ja, willkommen zurück, Mona. Wir sind Marcel Flix und die Primes, Mona. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von der UN. Die Vereinten Nationen empfehlen diesen Podcast und raten von anderweitigem Podcast-Konsum ab. Fick die anderen Podcasts.
Shoutout! Sehr schön. In diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken und um Serien, die ihr gucken solltet. Das sind nämlich hier alles Empfehlungen, die wir euch raushauen. Wir stellen ja hier keine Serie vor und sagen am Ende ist aber scheiße, guckt ihr nicht.
No Trash.
Das wäre ja völliger
No
Quatsch.
Trash.
Genau, No Trash Podcast ist das hier.
Wir sind
und
nicht
vor allem
flexibel.
Nein, das sind wir wirklich nicht. Und vor allem Serien, die du guckst, lieber Marcel. Du bist nämlich unser Seriensuchti, der süße Seriensuchti Sven. Oh, jetzt bist du runtergefallen schon. Wir sind ja hier über FaceTime verbunden, da bist du gleich runtergerutscht.
Und wir waren der beide beim Sport und sind frisch geduscht.
Richtig, da sind wir auch ein bisschen ölig. Ich bin auch ein bisschen eingeölt, bist du glatt hier runtergerutscht, das ist ja klar.
Ja.
Und außerdem der süße Synchronsprecher. Wahnsinn.
Der süße Synchronsprecher von Sylt.
Und deswegen siehst du also viele Serien und einige Serien sogar, bevor wir sie alle sehen dürfen. Und heute eine Serie, bei der du nicht mit synchronisiert hast, aber du hast schon gesagt,
Das sprechen wir gleich, wenn der Trailer gelaufen ist, drüber.
Wir spoilern ja hier nicht, um Gottes Himmels Willen.
Ja. Also ich habe eine Serie gefunden, die habe ich einfach nur geguckt, weil ich dachte, ach komm, ich gucke da mal rein. Und dann fand ich die ganz, ganz toll. Oder wie mein Freund Lukas sagte, ja, ich habe eine Folge geguckt, aber fand ich jetzt nicht so.
Na gut.
Ihr merkt jetzt schon, also nur die Abiturientin von heute, so also ich, findet diese Serie sehr, sehr gut. Und die Serie heißt Noch nie in meinem Leben oder auf Englisch Never Have I Ever. Ja, und in der Serie geht es, also ich habe mich direkt wiedererkannt, auch ein bisschen Mona, in der Serie geht es um das 15-jährige indisch-amerikanische Mädchen Devi Vishwakuma, die nach einem schrecklichen ersten Jahr an der Highschool und dem Tod ihres Vaters zusammen mit ihren Freundinnen cooler und beliebter an der Highschool werden will. Allerdings, Mona, hat Devi dasselbe Problem wie wir. Sie ist nämlich an der Schule sehr, sehr uncool.
Ja. Damit kann ich mich assoziieren.
Und in dieser Serie geht es halt um Teenie-Probleme. Das stößt vielleicht den einen oder anderen ab. Aber es geht auch in die Tiefe. Und ich habe die Serie sehr genossen und ich habe die wirklich, ich glaube, an zwei Tagen durchgeguckt. Ich habe 10 Folgen durchgeguckt. 20 Minuten. Aber die ist einfach witzig. Mein Gott, ich habe wirklich gelacht. Und daran wenn man lacht, hat man recht.
Eben.
Deswegen würde ich, bevor du den Satz zu Ende sprichst, weil du nur eine Frau bist und wenige Sprachanteile haben darfst, Shoutout Dieter Wedel, bitte ich dich doch jetzt darum, den Knopf des Cockpits, des auditiven Cockpits, deiner IT-Abteilung zu drücken, weil du bist Knopfmona.
Ich bin Knopfmona und drücke den Trailer-Schleudersitz.
Mom, ich schlaf schon längst.
Sieht aber nicht danach aus.
Wieso bist du hier?
Um das zu tun, was ich versprochen habe. Ich bin hier, um mit dir Sex zu haben.
Wow. Leute, das Sophomore-Jahr wird unser Jahr. Ich kann's fühlen. Wir sind nicht cool.
Würde eine uncoole Person etwa einen einzelnen langen Ohrring tragen?
Womit ich auch zu meinem Plan komme. Wir erfinden uns neu. Ich habe Jungs für uns ausgesucht, die nicht völlig unerreichbar sind und uns aufwerten. Hey, Jonah, du riechst heute echt gut.
This is Forever von Mariah Carey.
Oh, ich würde jetzt lieber über ein Riesenereignis reden. Mein erstes Smile-Dog-Rhyme.
Oh Gott.
Hey, wir sind clever. Die ganzen Idioten vögeln ständig rum. Wenn die vögeln können, dann können wir das auch lernen.
Ich gebe dir einen Ratschlag. Lass es bleiben.
Oh, okay. Ich werde morgen schon wieder nicht richtig laufen können, weil ich heute richtig durchgenommen werde. Mach dich bereit für eine echt heiße Teenie-Romanze.
Au, au, au. Ich will mich jetzt nicht schlecht über die Synchro äußern, aber die ist scheiße.
Nein.
Wirklich. Die deutsche Synchro ist wirklich Anus. Einfach nur Anus. Ich meine jetzt nicht jede Rolle, aber die meisten Rollen sind Anus. Und deswegen gucken wir die Serie besser im englischen Original, weil da ist sie weniger Anus. 100% Anus im Deutschen, 0% Anus im Englischen.
Das ist doch super. Eine gute Anusquote.
Ja. Weil im englischen Originalton hört man halt auch die lustigen indischen Akzente der Familienmitglieder. Mhm. Und ich möchte einfach die Mutter hören, die sagt, I'm so disappointed in you, David, you're a shame. I'm so disappointed in you. Und das ist einfach viel besser. Diese Serie ist einfach witzig. Nehmt das jetzt nehmt uns grundsätzlich nicht so ernst, obwohl wir von der UN empfohlen werden. Es ist offiziell. Das kann man nicht vor Podcast-Gericht bringen. Aber die Serie ist lustig. Und es geht halt um Devi. Gespielt von, jetzt muss ich aber wirklich, von Maitreyi Ramakrishnan. Mhm. Ja, ich nenne sie nur noch Maddie. Ja. Also, Devi wird gespielt von Maddie und Devi will einen Neuanfang. Denn das letzte Jahr, muss man sagen, war insgesamt ziemlich beschissen.
Ja, kann ich teilen.
Devi hat nämlich ihren Vater ganz plötzlich verloren. Der hatte mitten bei einer Schulaufführung einen Herzinfarkt. Oh Gott. Und durch dieses Trauma kann Devi dann auch einige Monate nicht mehr laufen. Die verliert einfach die Fähigkeit zu laufen und niemand kann erklären, warum das geschieht. Bisher Classic Comedy. Ja, es ist ihre Psyche, die sie an den Rollstuhl fesselt und das neue Schuljahr soll aber der Hammer werden. Das sind ihr auch die Götter sehr schuldig, weil sie betet sehr viel. Sie ist Hindu, ich glaube. Sie kann vor allem plötzlich wieder laufen, das ist eine schöne Szene, sie kann plötzlich wieder laufen, weil sie sich den Hals nach einem Jungen verdreht und sie ihn aber nicht so sieht im Sitzen. Also steht sie plötzlich auf.
Siehste.
Und das ist wirklich lustig, weil das ist so, ich glaube, das ist nicht zum ersten Mal passiert. Ich glaube, das ist gar nicht so fiktiv, sondern wenn du plötzlich vergisst, dass du im Rollstuhl sitzt und dann irgendwas siehst, was wichtig ist, dann stehst du auf. Und dann plötzlich denkst du, scheiße, jetzt stehe ich schon. Jetzt bleibe ich gleich stehen.
Ja,
ich glaube, da gibt es sicher, wenn man das googelt, den einen oder anderen Fall.
Ja.
Und das ist eine Netflix-Serie und noch nie in meinem Leben bedeutet ein Hammerschuljahr für die indisch-amerikanische Teenagerin, aber vor allem eins, Party, Sex und harte Drogen. Also alles, was sie bisher noch nicht gemacht hat, das ist also der Plan. Mhm. In der Realität muss Devi dann erstmal halt feststellen, dass sie so als Klassenbeste eher zu den unbeliebten Schülern gehört. Davy ist so eine, die dann wütend wird, wenn sie 99 Punkte von 100 kriegt.
Ja, klar.
Und Davy hat halt eine knallharte Mutter, gespielt von Purna Jagannathan. Und super süß. Das ist keine kleine dicke Inderin, sondern eine Ärztin, die oft in einem hochgekrempelten Blazer auftaucht.
Geil.
Und die ist aber sehr streng und verbietet im Grunde genommen alles. Die ist natürlich noch strenger, weil der Vater ist gerade gestorben und sie muss jetzt auch sozusagen den Vater übernehmen.
Sicher.
Und irgendwie schafft es Davy trotz der Mutter und allem schlimmen Dingen, die so passieren, den coolsten Jungen der Schule, gespielt von einem wahrscheinlich 29-jährigen Schauspieler, also Darren Burnett heißt der, zu einem Treffen zu überreden, zu einer Party eingeladen zu werden und sich das erste Mal so richtig zu betrinken. Ist jetzt aber nicht so ein guter Plan, weil Davy, also die baut halt dann Scheiße. Die wird jetzt Gott sei Dank nicht sexuell irgendwie genötigt oder so, weil sie nicht mehr zurechnungsfähig ist, so wie ich gerade, sondern die ist halt, sie kann mit Alkohol nicht umgehen und sie macht sich einfach zum Depp.
Ja. Okay.
Und die, sie lügt auch ein bisschen, weil sie behauptet, die beiden hätten was miteinander gehabt, was gar nicht stimmt. Sie wurde einfach von dem Jungen eingeladen und die Lüge verbreitet sich unabsichtlich, aber das nimmt sie halt erstmal gerne in Kauf. So. Und genau dieses Rumpuppertieren ohne Rücksicht auf Verluste macht die von Comedian Mindy Kaling und Drehbuchautorin Lang Fischer geschriebene und produzierte Serie, finde ich, sehr sympathisch. Devi kann nämlich ein richtiges Arschloch sein und trotzdem hat man sie gern. Das mag ich an dieser Serie, die ist keine sexy Teenagerin, sie ist aber auch jetzt nicht die absolute Loserin und sie trägt Gott sei Dank keine Brille. Weil das finde ich immer so dumm, wenn das Loser-Mädchen eine Brille aufhat und plötzlich ist sie hässlich. Uhu, Clark Kent.
Ja.
Die ist eigentlich eine ganz normale junge Frau und das gefällt mir. Es ist vielleicht auch ein bisschen oberflächlich zu sagen, es geht um Teenager-Probleme, denn eigentlich geht die ganze Geschichte, wie ich finde, eher so um, also es, um Traumaverarbeitung geht das Ganze. Mhm, Familie und die Konflikte mit der eigenen Kultur und der eigenen Sexualität. Mhm. Weil das ist halt, das ist eine indische Familie. Die Cousine lebt auch gerade da, die aus Indien kam. Die ist aber an der Caltech, also hat die studiert. Die sind alle, die Frauen, die man sieht, sind im Grunde genommen gebildete Frauen mit voll einem großen Traditionsbewusstsein, weil die Cousine soll verheiratet werden. Jetzt, wie heißt denn das? Arrangierte Ehe.
Ja.
Und die zögert das dann ein bisschen hin, weil die ist wunderschön und Leute fahren auch in Mülltonnen rein, wenn sie sich aus Versehen umgucken, weil die einfach so hübsch ist. Aber die ist ganz toll. Die ist perfekt. Mhm. Die Cousine ist perfekt und ist ein großer Sympathieträger. Und Davy ist jetzt halt nicht so perfekt, weil Davy kann laut werden und sagt zu ihrer Mutter einmal auch, ich wünschte, du wärst an seiner Stelle gestorben.
Oh, wei, oh, wei.
Mhm. Und das ist ein bisschen viel, selbst für ihre sassy Therapeutin, gespielt von Niecy Nash, also eine schwarze, großbusige Frau, die echt, das ist so witzig, wenn die zwischen den ganzen getöpferten Keramiksachen in ihrer Praxis sitzt und immer sagt, really? Mhm. Bullshit. Mhm. Immer so. Niecy Nash ist einfach ein Pfund, die ist eine sichere Nummer.
Geil.
Und das ist sehr, sehr lustig. Und Davy ist halt komplex. Diese Figur ist komplex, mutig und unberechenbar. Und es liegt halt jetzt nicht nur am Drehbuch von Mindy Kaling. Die kennen wir von The Mindy Project oder von Late Night. Das ist jetzt ein neuer Film bei Netflix. Also das ist ein Kinofilm. Mindy Kaling ist halt super. Die hat auch für... oh Gott, das habe ich vergessen. Welche Serie? Aber ich glaube, das habe ich aufgeschrieben. Für eine Serie geschrieben, also die ist Autorin, aber auch Schauspielerin. Und das liegt am Drehbuch, aber auch an dieser kanadischen, tamilischen Schauspielerin, Maitreyi Ramakrishnan, also Mary. Die 19-Jährige setzt sich nämlich, jetzt kommt es, nach so einem Twitter-Aufruf-Casting Mindy Kaling gegen tausende indisch aussehende oder sozusagen Subkontinent asiatisch aussehenden Kandidatinnen durch und die stand bis dato noch nie vor einer Kamera.
Wahnsinn,
aber die hat ein Timing, die ist einfach klasse. Die spielt dann halt, wie alt wird sie sein? 16, 5, ich glaube so 16 rum wird sie sein. Ja, muss sie sein, weil Klassenkameraden haben Führerschein. Also 16, 17, sie sind Sophomore, sind sie, oder wie es im Deutschen übersetzt wurde, Sophomore. Danke für die Synchro nochmal an der Stelle. Die ist richtig, richtig gut. Und natürlich ist auch ein bisschen Kitsch dabei. Also auch das innere 15-jährige Mädchen, das du und ich in uns tragen,
für immer.
Wird auch gut angefüttert mit Kitsch. Aber komm, das ist jetzt halb so wild. Das sind so romantische Sehnsüchte, die dann uns gerecht werden sollen.
Natürlich.
Und halt auch, ja, das ist aber ist eine Sache, darf man nie vergessen, auch den Kitsch muss man ernst nehmen. Selbst wenn Teenies manchmal richtig nervig sein können. Und Mindy Kaling hat das einfach gut geschrieben. Ich habe gelacht, ich fand das teilweise sehr originell. Es hat hin und wieder, ich würde mal sagen, in jeder zweiten Folge hat es so einen Moment, wo ich denke, oh, muss der jetzt in den Pool fallen?
Okay.
Oh, so Slapstick-Sachen, wo ich denke, oh, das ist jetzt, ja gut, wenn man Teenie ist, findet man es hammer witzig.
Ja.
Für mich als erwachsene Person mit einem Teenie-Körper, da denke ich dann zwischendurch, ja, das habe ich halt, ich sehe es halt schon kommen.
Ja, naja, so. Klar.
Okay. Aber das ist toll. Und Mindy Kaling, die heißt eigentlich, das wusste ich auch nicht, Vera Mindy Chokalingam.
Ja.
Was jetzt nicht besonders von Interesse wäre, aber in diesem Fall aber auch Parallelen zur Hauptfigur in der Serie erahnen lässt, weil Mindy Kaling wurde 1979 in Boston als Tochter einer aus Indien stammenden Elternschaft geboren.
Ja.
Ihr Vater ist ein tamilischer Architekt und die Mutter Ärztin, wie in dieser Serie. Mindy Kaling ist dennoch halt mal, also nicht demnoch, demnach, also ein Kind von Einwanderern. Mhm. Gleichzeitig wurde sie in eine gehobene Mittelklasse der amerikanischen Vorstadt geboren.
Ja.
So wie diese Serie halt auch das Setting hat. Und jetzt kann man mal raten, ob vermutlich ihre Erfahrungen in die Serie eingeflossen sein mögen. Ich würde mal schon sagen, weil Davies voller Name ist ja auch Davy Vishwakumar. Und sie ist Tochter eines indischen Architekten und einer indischen, jetzt kommt's, Gynäkologin.
Ne.
Wobei, ich habe immer das Gefühl, in der Serie ist sie Dermatologin. Aber ich bin mir nicht sicher.
Man
sie redet irgendwann
nicht.
Mal von Pickeln, aber die ist einfach Ärztin.
Gibt's auch untenrum.
Ja, die sind, es gibt auch untenrum.
Die sind überall.
Keine Schande. Und es gibt überall Haut. Und die sind in der Serie 2001 in die USA eingewandert. Und die spielt in der Gegenwart, also ist Davy irgendwann hier geboren worden und die Familie will so einen Neustart beginnen und dann sind sie halt so eine typisch indische Familie und die Rollen sind halt sehr absurd. Es gibt Devi, die ist halt laut, die ist 15 und sowas. Dann gibt es den Schwarm namens Paxton Hall Yoshida, weil er ist halb Japaner, das wird immer wieder als erwähnt, er ist 16. Und sie ist 15, genau, sie ist 15, er ist 16. Mhm. Und er ist halt so ein Schönling, der hat halt so eine Jawline, wie man das haben will. Und ich finde es immer schwierig, wenn der Schauspieler ist, ich habe jetzt nicht geguckt, ob der ist nicht 16, aber der ist dann halt mal auch oben ohne und so in einem erotischen Kontext, finde ich immer so ein bisschen edgy. Ja. Aber dann kommt direkt wieder Ramona Young als Eleanor Wong um die Ecke. Das ist ihre asiatisch aussehende, schauspielbegeisterte Freundin. Mhm. Und das ist eine witzige Rolle. Die ist oft so mit Gewändern und mit Schals und die ist sehr theatralisch. Ja. Und ist in der Schauspieltruppe, weil ihre Mutter war Schauspielerin und hat sie auch verlassen, als sie klein war. Deswegen wächst sie bei ihrer Großmutter auf. Mhm. Und ihre Mutter wollte zum Broadway. Und natürlich. Es ist sehr absurd. Und dann gibt es noch Lee Rodriguez als Fabiola Torres, das ist eine naturwissenschaftlich interessierte, sagen wir mal, roboterbauende, queere Figur. Mhm. Und das ist auch, die ist einfach lustig, das ist so, also die drei Freundinnen sind zusammen einfach sehr, sehr slapstickig und lustig. Und dann halt gibt es die ältere Cousine, die heißt Richa Moriani. Als Kamala, die ist perfekt, die sieht schön aus, die soll verheiratet werden und die ist einfach sympathisch. Und halt die Mutter. Und die Mutter, oh Gott, Porna Yagatanan als Dr. Nalnili Vishkamumar. Oh, es tut mir so leid für alle, die zuhören. Aber ich kann leider so schnell, wie ich spreche, nicht Indisch ablesen. Die sind toll. Die Mutter ist echt geil. Die ist eine Ärztin, die ist eine moderne Frau, aber im Grunde genommen darf Devi nie einen Freund haben und die ist sehr streng. Alles ist ganz schlimm. Und ich muss oft über die Mutter lachen, weil die halt so gefangen ist zwischen der modernen Kultur, aber dann halt auch plötzlich, hat sie auch im Sari im Schrank und dann gehen die zu so einem komischen indischen Treffen, so ja, sehr, sehr, wie nennt sich das, folkloristisch.
Ja.
Und da kommen alle so Tantchen um die Ecke, die dann immer so die mit hochgezogener Augenbraue alles verurteilen und die Mutter sitzt da und steht da und denkt, boah, ich hasse euch alle. Und dann gibt es auch noch eine Rolle, ich lese jetzt nicht immer die Namen vor, also der Ben, das ist ein Highschool-Schüler und der Erz-Nemesis von Devi, weil die haben beide immer die 1 oder die 2, also die sind immer die Besten in allem, aber ja, die gönnen sich den Dreck unter den Fingernägeln nicht.
Ja,
und das ist sehr lustig, weil der ist sehr reich, das ist der Sohn eines Staranwalts und die Eltern sind sehr ignorant und im Grunde genommen sind die Eltern reich, aber sind nie da. Und der hat immer ein sehr großes Haus und eine Haushälterin und ist eigentlich einsam. Und dann gibt es halt noch den verstorbenen Vater, Mohan Vishkamumar, Vishwakumar, es tut mir so leid. Und das ist ein toller Mann, das ist halt die super Vaterfigur, der wird immer in Rückblenden erzählt und auch als sie klein war, weil sie spielt Harfe und dann als er ihr die Babyharfe geschenkt hat und sowas.
Ja, 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 okay.
Und jetzt kommt's, erzählt, also die Off-Stimme von der ganzen Serie, ist die geilste Idee, ist Tennislegende John McEnroe. Das ist sozusagen der Rüpel der Tennisgeschichte. Ja. Der ist schon ein etwas älterer Mann. Ja. Und der erzählt die Geschichte einfach. Warum auch immer. Das ist einfach super.
Das ist völlig einfach so.
Dass er sagt, hallo, mein Name ist John McEnroe. Ja, ich erzähle jetzt die Geschichte. Also, ihr kennt das alle. Ich bin ja auch eine sehr, sehr berühmte Figur. Und erzählt das. Und dann ist sie ausgerastet. Was sie eigentlich sagen wollte. Also der macht das, der stellt es in Kontext.
Ja, ja.
Außer eine Folge, die wird nicht von ihm gevoice-overt, sondern von Andy Samberg. Das ist auch ein Schauspieler, den man kennt. Weil einmal in einer Folge geht es um Ben und warum der einsam ist. Und das
okay.
hat einfach gesagt, hallo, ich bin Andy Samberg. Heute erzähle ich euch was über Ben. Und das ist einfach super lustig gemacht, weil diese Serie ist im Grunde genommen Humor für Erwachsene eingepackt in eine Highschool-Serie. Und die hat halt super viele Humorebenen, so wie wir, Mona.
Natürlich, so ganz vielschichtig.
Wie eine Slapstick. Zwiebe. Ja, es gibt Slapstick, aus so einer kleinen Lüge wird so eine Spirale der Absurditäten und dann gibt es nur noch groteske Momente und alles, was nicht gesagt wird, macht es noch schlimmer. Mhm. Aber richtig schlimm, also ist ja keiner umgebracht worden. Also so ganz, für 15-Jährige ist es ganz schlimm. Okay. Für uns, Ende 40-Jährige, ist es überhaupt nicht schlimm. Ja, und manchmal ist der Humor auch so richtig derb, wenn Davy und Ben sich halt anzicken und das ist wie so ein, ja, also wie der Butler von der Nanny und Miss Babcock und die sind dann so richtig pässig miteinander und da gibt es so eine, aber so süß, wenn man denkt, boah, ihr seid beide einfach, es geht hier um nix. Ihr seid in Highschool, es geht hier um Scheiß. Niemand will je euer Zeugnis sehen.
Ja.
Und dann halt der Clash der Kulturen. Das gefällt mir, weil die Mutter, die ist amerikanisch, aber die ist doch traditionell und will ihre Tochter mit einem indischen Jungen verheiratet sehen. Und die sehen alle so Bollywood-esk aus, wenn sie die Gewänder anhaben. Und dann ist halt Thema Herkunft und Identität in dem Rahmen ungewöhnlich, das so zu also tiefgründig zu bearbeiten. Normalerweise würde man sagen, oh, das ist ein Sozialdrama, lass es dadurch thematisieren. Nö, Mindy Kaling hat gesagt, komm, wir machen einfach ernste Momente auch mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern.
Voll gut.
Und das kann man machen. Und halt John McEnroe, dass der diese Geschichte erzählt und Davys Handeln so kommentiert und hin und wieder in so einen Kontext einordnet, ist halt echt witzig.
Lustig,
der John McEnroe, ich kannte den jetzt auch nicht so, ich kenne den aus Filmen, weil der ab und zu benutzt wird, der ist anscheinend so eine Kultfigur, als jemand, der sehr aufbrausend sein kann und erst was sagt und dann was denkt. Und anscheinend hat er, glaube ich, den ein oder anderen Tennisschläger auch auf dem Spielfeld schon kaputtgeschlagen in den 80ern. Und dass der das halt so macht, ist witzig, weil Davy ist halt auch impulsiv. Und ich glaube, irgendjemand hatte so bei einem Pitch die Idee, komm, wir lassen das doch
machen. Wir doch machen so. Alle so
genau. Und dann hat jemand den angerufen und hat gesagt, mach ich. Und dann haben die gesagt, erklären wir auch nicht weiter, warum. Komm, das ist einfach
geil,
witzig.
Geil, oder?
Und das ist witzig, wenn ein Mann, der überhaupt nicht mitspielt, also ich sag jetzt mal, der überhaupt nicht mitspielt, zwicker, zwicker, der das erzählt. Narrated.
Ja.
Ich finde das, also die Serie ist einfach witzig. Die kann man gucken, wenn man vielleicht Töchter im Teenageralter hat oder Kinder im Teenageralter und aber auch mitgucken möchte bei irgendwas und selber ein bisschen Spaß dran haben will. Weil die ist einfach teilweise so gut geschrieben und gut gespielt und halt einfach witzig, wenn dann plötzlich so indische Onkel ankommen und dann fragt Davy, warum warst du eigentlich nie verheiratet? Und der Onkel dann sagt, ich bin eher ein einsamer Wolf. Ich habe nie die richtige Partnerin gefunden. Und man denkt sich, nee, keine wollte dich. Und Davy so, Und es ist einfach, und wenn dann der heimliche Freund der perfekten Cousine vom Dach fällt, weil er halt sich aus dem Fenster so...
Ja, klar.
Das ist einfach sehr, sehr lustig.
Schön. Ich finde das gut, ich finde das schön, dass es auch gar nicht so klischeehaft ist. Man denkt im ersten Moment, ach, du hattest es ja auch gesagt, so eine Teenie-Serie und die indische und die ist keine dicke, rundliche Mami, wie man das immer so denkt, sondern die ist Ärztin und so weiter. Ich finde das cool, dass es diese Klischees aufbricht und einem ja auch wieder direkt vorführt, wie man eigentlich denkt. Ne? Weil ich hatte das natürlich, als du gesagt hast, das ist die indische Mutti, hatte ich das auch sofort im Kopf. Und dann sagtest du, dass sie da halt Gynäkologin ist oder wie auch immer, Dermatologin. Und da dachte ich erst so, na klar, weißt du, das ist ja wieder so schön, dass die das dann so aufbricht. Und finde ich sehr schön, dass sie das irgendwie klassisch macht, aber halt aufbricht und dadurch gar nicht mehr so klassisch ist. Und dieses Vorführen und Aufzeigen mit einem Augenzwinkern, das finde ich immer einfach die tollste Lösung, weil da kann sich keiner vor den Kopf gestoßen fühlen, finde ich. Und man denkt drüber nach.
Von einer indischen Frau für indische Kinder, die sich mal repräsentiert fühlen. Oder Kinder, grundsätzlich, das ist ja wirklich, bei Diversität ist ja Netflix ganz groß. Aber in der Serie ergibt es jetzt halt alles Sinn, dass jetzt einfach, dass natürlich, die zentralasiatisch aussehende junge Dame sich mit der indisch aussehenden Dame anfreundet. Das ist, wenn die sich seit Kindheitstagen kennen. So blöd wie das klingt, aber gleich und gleich oder so, gesellt sich halt auch gern. Also klar, es ist ganz, ganz oft so, dass du dich dann einfach nicht so einsam fühlst, wenn jemand so ein ähnliches Schicksal hat. Und es sind drei Freundinnen, die so ein ähnliches Schicksal haben. In so einer Mittelklasse-Schule, also eine okay, gute Schule, mittelständische Familie oder sagen wir mal einfach, jeder hat ein Haus, aber keiner hat jetzt einer hat ein Riesenhaus und die anderen haben halt so normale Einfamilienhäuser. Mhm. Keiner hat Geldsorgen so richtig, aber vermutlich hat der ein oder andere so einen Kredit aufs Haus laufen, also ganz normale Verhältnisse.
Ganz normal.
Weil man zahlt ja selten bar oder mit Bitcoin sein Haus. Und das wirkt stimmig. Die Rollen wirken zueinander alle stimmig und die sind halt auch manchmal sehr konfliktstark. Also es gibt Folgen, wo ich denke, boah, das ist für eine Comedy-Serie jetzt gerade echt ein ernster Dialog. Mhm. Weil die sich mit 15, du schreist deine Mutter an und du sagst die schlimmsten Sachen.
Ja, na klar.
Moment ist es schlimm. Aber ja. So als Erwachsener wirst du nie so abgehen.
Nee.
Das ist total lustig, wie die sich anschreien. Aber beide haben recht.
Ja, ja, ja.
Die Mutter will natürlich nicht, dass die schwanger nach Hause kommt.
Ja, ja,
und die
klar.
Denkt sich, ich habe noch niemand mit einem Typen geknutscht. Was will die eigentlich von mir? Ich habe einfach nur behauptet, ich sei so ein Luder. Das ist alles nur erfunden. Und dann gibt's halt die Cousine, die auch heimlich hinter den Rücken sowas macht und die Davy weiß das und also für uns würde man sagen, ja, die hat halt einen Freund, das ist eine erwachsene Frau, die hat sich einen Freund gesucht. Mann. Ja. Und dann soll die arrangierte Ehe haben, was aber auch so absurd, also die ist, ich glaube, die Ehe, da könnte sie auch sagen, nein, will ich nicht, aber sie macht so ein bisschen mit, damit sie erstmal ihre Ruhe hat. Es ist keine Zwangsehe, die ist arrangiert, sie soll arrangiert werden, wie das ganz oft so gemacht wurde. Ja. Ich bin jetzt nicht dafür, aber wie heißt denn das, nicht Demonstration, aber wie die das gemacht haben, ist jetzt auch nicht aus einer Tragödie und Not heraus erzählte Story.
Okay.
Ist einfach nur so eine Nebenhandlung, weil die dann auch sagt, ja gut, dann treffe ich mich halt mal mit jemandem.
Mal
und
mit
dann
dem,
kommt da plötzlich
genau.
Prince Charming um die Ecke. Also passiert ja auch. Und der will eigentlich auch nicht verheiratet werden. Weißt du, das ist passiert ja.
Ja, 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 perfekt. Ja, das finde ich schön. Und ich finde es trotzdem auch mal schön, so wieder so ein bisschen zurückversetzt zu werden, wie du sagst, jeder hatte die Streber, jeder hatte die Uncoolen, jeder hatte den Schönling und dann eben diese Streits, wie du gesagt hast. Ich weiß auch noch ganz genau, dass das meine Mutti immer früher zu mir gesagt hat, wenn bei mir wieder Drama hoch 1 Million war, weil es war Weltuntergang. Und dann hat meine Mutter immer zu mir gesagt, ach, weißt du, Mona, wenn man jung ist, dann kommt einem alles immer vor, als wäre das so schlimm und als wäre das der Weltuntergang. Wenn du erstmal älter wirst, dann lachst du drüber. Und ich habe halt in Teenie, habe ich natürlich gedacht, Mama, du hast keine Ahnung, das stimmt überhaupt nicht, ja. Und dann natürlich gedacht, die versteht mich ja nicht, das ist ja gerade wirklich Welt. Aber natürlich hatte sie recht und heute sehe ich das natürlich auch, aber das finde ich so lustig, ne? Man hatte einfach als Teenie, hatte man Drama, Baby. Und sie hat halt recht. Es war einfach nichts. Es war einfach, wirklich einfach nichts. Aus heutiger Sicht.
Und so ist das da auch.
Finde ich schön. Das finde ich schön, dass man das einfach auch mal wieder vor Augen geführt bekommt.
Was sagen denn die Kritiker über die Serie?
Die Kritiker bestehen in diesem Falle aus Twitter und Twitter liebt diese Serie.
Und deswegen sagen wir, ist Fakt.
Ja,
Ende.
Ende Gelände. Und wir schreiten über zu Monas Wissensbisse.
Monas Wissensbisse. Oder war
mit
das
Mona.
Monas Wissen. Nee, ich hab's vergessen.
Das war, glaube ich, der Abbinder. Da können wir auch mal was Fancyes produzieren vielleicht. Wir sind doch connected, da kriegen wir was hin.
Vielleicht von Rammstein.
Vielleicht von Rammstein.
Monas Wissensbisse. Ja.
So richtig, aber mal so richtig auf die Fresse. Netflix.
Nie gehört.
Netflix kündigt Abonnenten, und zwar automatisch. Danke, das war die Reaktion, die ich mir gewünscht habe.
Ein bisschen V.
Ja. Ein V auf Balz. Ein Balz-Pfau-Ruf war das. Das erkenne ich sofort.
Sagt, hey, 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 Chicas.
Ja, stimmt. Der Flamingo. Also Netflix kündigt Nutzer automatisch, und zwar inaktive Nutzer natürlich, nur die Verträge. Richtig, Netflix kontrolliert oder kann quasi sehen, wie häufig man einschaltet und wann man vor allem zuletzt quasi sich eingeloggt hat. Und wer jetzt länger als ein Jahr nicht eingeloggt war, wird vorerst von Netflix quasi angeschrieben. Mann, angeschrieben, dann sagen die, Mensch Marcel, wir haben gesehen, du warst jetzt ein Jahr schon immer hier eingeloggt, willst du uns überhaupt noch? Mhm. Wenn du dann quasi nicht antwortest oder sagst nein, dann wird dein Netflix-Account quasi automatisch gekündigt. Nach der Kündigung bleibt aber erstmal so Profil und Favoriten und Einstellungen noch 10 Monate gültig. Das gibt es, glaube ich, auch bei Facebook oder so. Willst du dich abmelden, wenn es dir nochmal überlegst? Es bleibt jetzt erstmal alles so, wie es ist, damit, wenn du zurückkommst, alles wieder so auf dich wartet. Genau, und das ist auch bei Netflix so. Kann man also wieder easy aktivieren, wenn man sich jetzt irgendwann sich einloggt und denkt, was ist denn hier los? Die haben euch gelöscht, könnte man sagen, nee, will ich wieder aktivieren, und dann bleibt alles, wie es ist. Wenn man aber nach diesen 10 Monaten, nach dieser automatischen Kündigung, also nicht sagt, ich möchte es wieder aktivieren, dann wird das Konto gelöscht. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, macht Netflix da nicht ordentlich miese? Aber wir haben ja schon gelernt, dass die ja ordentlich natürlich Zuschuss bekommen haben. Jetzt durch die Corona-Krise haben ja sich viel ein Netflix-Account gemacht. Zuwachs. Ordentlich Zuschuss.
Die haben die auch die Soforthilfe beantragt.
Genau, genau, richtig.
Haben die steht mehr ihnen auch als zu, kann man nichts sagen.
Und genau, und diese inaktiven Kunden machen aber mit einigen 100.000 Mitgliedern nur weniger als 0,5% der Kunden aus, hat Netflix gesagt.
Okay.
Und weltweit hatten Netflix nämlich rund 183 Millionen zahlende Nutzer und da machen die paar Inaktiven, die da jetzt löschen, quasi gar nichts aus und deswegen machen die das. Ist auch ganz cool, muss man nicht selber kündigen, oder?
Nee, finde ich gut. Also ist wahrscheinlich, die haben sich gedacht, das ist ein größerer PR-Effekt, als dass es uns Finanzen, also dass es uns was kostet.
Ja. Ja. Das und das war Monas Wissensbisse.
Monas Wissensbisse.
Boom. Mit Mona.
Mit Mona. Leute, sehr Leute, schön. Leute. Ich gucke ja so gerne Netflix und Amazon Prime. Oder auch mal YouTube. Mache ich alles gern. Oder exklusiv bei TV Now.
Ja, und ich gucke gerne FreeTV. Grey's Anatomy. Ich find's großartig. Hattest du auch so eine, warst du gar der Streber in der Schule?
Tja, das wüsste ich. Nee, ich war okay. Ich war in der Schule, im Grunde genommen war ich der Klassenclown. Ich war der von Lehrern im Nachhinein sehr gemocht wird oder wurde. Also über mich kann man, glaube ich, nichts Schlimmes sagen. Ich hatte in Deutsch, Englisch und sowas super gute Noten. In Mathe hatte ich, wenn ich Glück hatte, eine 5. Aber da wusste ich auch schon relativ früh, das brauche ich nicht. Ich habe es einfach nicht mehr versucht. Und auch die Lehrer haben sich irgendwann gedacht, das wird er nie brauchen. Lassen wir ihn. Der wird immer einen Beruf haben, wo er ganz sicher kein Mathe, Physik und Chemie braucht. Ja. Und Chemie im Nachhinein, das interessiert mich jetzt nämlich total. Also ich kenne mich super gut aus mit Medikamenten. Das ist total, ich habe ein paar Freunde als Ärzte. Ich weiß genau, was sich mit was nicht verträgt und was besser hilft. Einfach, weil mich das interessiert, wie Dinge im Körper wirken. Und ich habe so, im Nachhinein denke ich immer, Chemie hatte mir viel zu wenig mit dem menschlichen Körper zu tun. Hilft mir denn so eine Verbindungen miteinander? Ich dachte immer, das hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Natürlich, Chemie umgibt und Physik, klar. Aber ganz ehrlich, Strom umgibt mich auch und ich weiß nicht, wie man es macht. Das ist halt da.
Total.
Ich glaube also trotzdem daran. Ich mache jetzt keine Demo, wo ich sage, Strom ist eine Lüge. So, dann wird man vom Blitz getroffen und schon ist das ausdiskutiert. Also, ich war kein Streber. Ich war völlig in Ordnung. Meine Versetzung war nie gefährdet. Ich habe nur Mathe. In Mathe war ich so schlecht, aber alles andere war ich. Ich war auch Klassenbester teilweise bei manchen Fächern. Meine mündliche Note war immer relativ gut.
Ja.
Und wie war das bei dir, Ramona?
Da habe ich es auch rausgerissen. Genau gleich. Also wirklich genau gleich. Also Sprachen immer schon gut. Das war immer mein Steckenpferd, egal ob Englisch, Spanisch, Deutsch, Latein. Nein, Latein war natürlich wieder schlecht, weil Latein war wieder logisch. Aber alles, was mit logisch zu tun hatte und mit theoretisch und mit also Physik und Chemie und überhaupt, war Katastrophe. Dann Mathe ging und ging noch gerade so, aber auch nur einige Sachen, die ich mir irgendwie erklären konnte, der Rest nicht. Aber auch da, also war immer, wie du es auch gesagt hast, auswendig lernen konnte ich immer gut. Von daher war man ja da immer viel auf einer sicheren Seite, was so Geschichte und Biologie und das alles anging. Heimat und Sachkunde, die sind bei uns noch hieß. Und all sowas. Also ich war auch immer mittel und manchmal war ich sehr gut und manchmal war ich sehr schlecht. Aber immer auch beliebt und immer nett und immer ja schüchtern und immer bis auf in der Oberstufe. Ich habe das mit dem Timing noch nicht so raus, wann ich rebellieren darf. Auf der Oberstufe, irgendwann dann in der 12. Klasse, wo es dann zum Abi so irgendwann ging, habe ich gedacht, wisst ihr was? So eine gequirlte Scheiße, die wir hier, können wir jetzt bitte hinter uns bringen. Kein Mensch, also jeder scheißt auf dieses Zeugnis, kein Mensch will dieses Zeugnis sehen. Es ist nur, dass man es macht. Und so war das ja dann auch in der Uni. Weißt du, nur, dass du es hast und es sagt gar nichts. Ja, aber das war genau gleich.
Ich wollte abbrechen.
In der
12. Oder in der 11.? Ich dachte, fuck it, ich werde Model. Nee, da habe ich nicht gedacht. Ich dachte einfach nur, fuck it, ich werde alles sein, nur nicht hier.
Ja, oder? Das ist dieses Sinnlose nur, dass man es hat und ach, also schrecklich. Und ich habe ja gedacht, dann wenigstens in der Uni ist es besser, sodass man dann endlich lernt für sein Leben und für seinen Beruf. Und man hat natürlich auch in gewisser Weise für sein Leben gelernt, aber nichts, also nicht kein nachhaltiges Lernen. Und es ging genauso weiter. Jeder hat immer, und Wunder war's. Und weißt du, so dieses Aufbauschen von einem Bildungssystem, es ist natürlich ein super Bildungssystem, also wir haben uns was, keine Frage, aber ich meine von diesem Aufbauschen, oh, und ich habe studiert und ich habe Uni und ich habe einen Bachelor, aber aus der Uni einen Bachelor, nicht von der Hochschule, sondern so ein Uni, weißt du, dieses Aufbauschen, wo im Grunde denkst, wir kriegen da Ankreuzaufgaben, das schafft ja jeder Behinderte, da ein Kreuz zu machen und es ist genauso wie in der Schule, du lernst, du spuckst es aus und vergisst das Wissen, weißt du so, und dann habe ich immer gedacht, also so eine Kacke, und dann habe ich es halt gemacht, damit ich es mache, damit ich es habe und fertig. Das war so spät, aber ne, also dann, wo es drauf ankam, war ich natürlich trotzdem noch einigermaßen gut, aber wo es drauf ankam, habe ich gedacht, und vorher war so Schule allerwichtigster im Leben.
Ja, gerade so 5., 6. Klasse.
Ja, da war ich, also, da war ich emotional tief dabei in der Schule.
Da waren meine Emotionen anderweitig
verteilt.
Gewünscht.
Weißt du so, das fand ich irgendwie, also war ich enttäuscht von der Uni-Zeit und freue mich, dass ich jetzt arbeiten darf.
Was hast du denn studiert?
Ich habe Medien und Kommunikation studiert in der Universität Passau, die dafür auch sehr renommiert war und war eine ganz tolle Uni und natürlich war es super interessant und heute würde ich mir manchmal wünschen, mich einfach nochmal, aber wegen des Spaßes und wegen des, weil mich das interessiert und weil ich das wissen mag,
Bildung
aber nicht.
Die Jugend verschwendet.
Ja, aber nicht brauche für irgendein Wisch. Weißt du, das sagt nichts aus. Und jetzt würde ich mich manchmal gerne nochmal in Vorlesungen reinsetzen tatsächlich oder mir nochmal ein, zwei Kurse. Es gibt auch viele Online-Kurse, das habe ich mir tatsächlich auch schon mal was runtergeladen, weil jetzt ist es natürlich total interessant und jetzt weiß ich, was ich brauche und jetzt weiß ich, wo ich noch Nachholbedarf habe oder wo ich mal was nachgucken möchte oder was Praxisbezug hat und so. Das ist, finde ich, super, aber einfach dieses, ich setze mich hier rein, weil ich das brauche, damit ich am Ende sagen kann, ich habe einen Bachelor, war so für mich total sinnfrei.
Ja.
Habe ich auch nie wieder gebraucht. Nie wieder. Weder das Abiturzeugnis, noch den Bachelor, noch sonst irgendwas.
Schade eigentlich.
Schade
doch. Hast du danach nur noch deinen Körper eingesetzt.
Richtig.
So wie ich, aber war kein Bedarf da.
Du, das ist schwierig.
Also, ich traue meiner Schulzeit auch nicht nach. Es gibt zwei Menschen, mit denen bin ich noch befreundet aus der Schule. Mhm. Andere weiß ich so grob. Es gibt manche, wo ich denke, es ist mir so egal, ob die tot über dem Zaun hängen. Aber insgesamt war die Schulzeit nicht mein Peak im Leben, sondern erst, als ich ausgezogen bin und dann habe ich alles nachgeholt. Es ist nicht zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber im Grunde genommen, vielleicht wenn ich jetzt 15 wäre, da wäre ich, glaube ich, das wäre vielleicht cooler, wobei ich mir nicht sicher bin, ich komme aus einem kleinen Ort, ob ich dann einfach online gemobbt werden würde, weiß ich nicht. Aber es kann auch sein, dass ich mich dann einfach super früh geoutet hätte, einfach so, ich bin jetzt auch verliebt, ist auch mein Recht, Ende, Punkt.
Ja, ja.
Und ich glaube, meine Eltern haben ja auch kein Problem damit gehabt. Das war eher so, oh nein, wir haben Angst, dass du Probleme bekommst.
Ja,
aber nicht, dass die, also dafür sind sie nicht gläubig genug und denken nicht weit genug. Das war denen so, nö, also
klar,
nicht unser Problem. So,
ja.
Also deswegen, ich war einfach nur froh, weg zu sein und die Schule, ich erinnere mich an so viele Situationen, wo die Lehrer einfach völlig inkompetent und dumm waren.
Ja.
Und da lobe ich mir doch meine Stand-up-Tätigkeit, weil ich kann jede scheiß Geschichte erzählen und mache sie halt noch ein bisschen witzig. Aber was ich mir anhören musste vor 15 Jahren oder so, einfach im Sport oder einmal wollte ein Mathelehrer, dass ich jetzt verbindlich sage, dass ich das Jahr wiederhole, weil ich so schlecht bin. Und da habe ich gesagt, ich sage nichts, sondern meinen Anwalt.
Ja, sehr gut.
Ja, das weiß ich noch. Und dann, das fand er dann wieder witzig. Ich dachte, ach komm, das ist witzig, dann bleibt er für meine Unterhaltung wenigstens da.
Ja, manche, oder? Also das kann ja nicht pädagogisch wertvoll sein, sowas, was der da gemacht hat, oder? Also das ist ja, Was?
Ich kann es auch verstehen, dass Lehrer irgendwann denken, boah, ey, ihr seid alle so kacke, ihr seid so ignorant und ihr seid so viele.
Ja, gut.
Aber ich komme ja auch aus keinem Brennpunkt. Und dann denke ich, was seid ihr denn für Pussys? Vielleicht solltet ihr mal 2 Wochen in Marzahn und Neukölln unterrichten. Und dann wisst ihr wieder, wie es im schwäbischen Hinterklein-Arschingen einfach total harmlos ist.
So. Wirklich, oder?
Und jetzt habe ich halt, also meine Mutter grüßt mich ab und zu von Lehrern, dass sie sagen, ich habe die und die auf dem Markt getroffen oder so. Und die sind alle ganz stolz und finden das gut.
Ja.
Das, also ich glaube, in meinem Leben hatte ich vielleicht mit 2, 3 Lehrern mal wirklich so ein Problem, wo ich dachte, was ist jetzt deine Behinderung?
Ja.
Da habe ich dann auch irgendwie, ich glaube, leicht überheblich, komödiantisch, die auch mal vorgeführt und dann wurde ich natürlich rausgeschickt und so.
Ja, ja, klar.
So von wegen, genau wieder in Mathe, wir machen eine Periode, ist wohl eine Frau. Ja, ja, Humor eines 12-Jährigen. Aber so, jetzt weiß ich nicht mal, was eine Periode ist im Matheunterricht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Was, also ich kann sagen, das ist eine Zahl, die auf der Zahl sitzt, aber was es bedeutet, leck mich doch am Arsch. Es ist mir so egal. Ich habe so viel wurde uns dabei gebracht, von dem ich wusste, es ist für den Müll.
Es ist Quatsch.
Und dann sind ganz viele Sachen, wo ich denke, warum habe ich nicht noch 5 Stunden mehr Englisch gehabt in der Schule oder Spanisch noch? Ja. Irgendwie was ich benutzen kann.
Finde ich auch schade.
Aber schlimm, also meine Schulzeit war jetzt nicht, so schlimm war es jetzt auch nicht. Es war immer ein Grundton von, ich wäre gern woanders dabei. Und es waren halt viele Idioten da. Und wenn die heute da wären, würde ich die einfach konfrontieren mit ihrer Dummheit. Das ist ja das ist der Segen des Erwachsenseins, dass man irgendwann sagen kann, ich weiß nicht, was deine soziale Inkompetenz hervorruft, aber ich finde dich richtig unangenehm. Das ist sehr befreiend, einfach jemandem ins Gesicht zu sagen, also wenn jetzt die Flut käme und du würdest weggeschwemmt werden, es wäre mir völlig gleichgültig. So, und dann denkt man sich, ich fresse gar nichts mehr in mich hinein. Das ist jetzt auch so diese Egalhaltung.
Ja.
Wenn ich dann manchmal von dir erzähle, was du so im beruflichen Alltag, denke ich, boah, ich wäre schon längst rausgeschmissen worden da, weil ich gesagt hätte, warum ist die Alte eigentlich so dumm? So, oder dass ich zum Chef auch, ich glaube, ich hätte einfach irgendwann zum Chef gesagt, das ist eine richtig gute Idee, wenn man gerade einen Unfall hatte, der das Denken beeinträchtigt hat.
Das ist manchmal, manchmal... Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Es ist großartig. Verwendest du viel in deinem Comedy-Programm dann von der Schule?
Noch gar nicht so. Ich verwende viel aus dem beruflichen Alltag und von meiner Familie, weil das gut aufeinander aufbaut. Aber so Schule habe ich, glaube ich, noch gar nicht so viel benutzt. Es fällt mir zwischendurch immer wieder was ein. Denke ich, oh Gott, diese Situation gab es ja auch. Und dann hatte der ja einen Fukuhila. Natürlich war der Lehrer nicht ganz sauber im Stübchen. Der hatte einen Fukuhila, verdammt. Und ich war nicht in den 80ern in der Schule. Und es war auch kein ironisch gemeinter Fukuhila. Ja. Es war einfach eine falsche Entscheidung. Natürlich war das kein cooler Lehrer. Der hat den fucking Fukuhila. Und er war Sportlehrer. Die Amöbe im Lehrerzimmer. Fukuhila-Amöbe. Ist so wichtig. Also, natürlich. Mit dem Wissen wäre es nicht mehr so schlimm. Aber mit 14 denkst du, nein, ich weiß gar nicht mehr, wer die heißt. Wir hatten auch einen ehemaligen Boxer als Sportlehrer. Natürlich fand ich den jetzt auch nicht so geil. Im Grunde genommen fand ich alle Sportlehrer scheiße, außer Herr Hopp. Shoutout an Herrn Hopp. An Herrn Hopp. Der war auch mein Englischlehrer und der sagte irgendwann beim Sportunterricht zu mir, Marcel, es gibt auch wichtigere Dinge als Sportunterricht.
Geil.
Und es war damals so wichtig für mich, dass der das sagt.
Ja.
Weil ich war ja nie unsportlich im Sinne von, dass ich nichts konnte. Ich war einfach nur so, Fußball, alles was mit dem Ball zu tun hat,
das ist nicht
meine Koordination. Ich habe mehr Ausdauer als die meisten und bin sehr gelenkig und habe Rhythmus und sowas. Aber Sportunterricht, wo man auch getrennt ist von Mädchen, ich als kleiner, verzauberter Junge, für mich war das seelische Folter.
Das war richtig
schlimm. Und ich habe manchmal noch so Träume, wo ich aufwache und dieses ekelhafte, ich bin allein unter Feinden Sportunterricht-Gefühl habe. Ja.
Oh krass.
Ich finde Sportunterricht richtig scheiße. Ich wäre dafür, Sportunterricht abzuschaffen, weil dicke Kinder werden nicht dünner und traumatisierte Kinder werden traumatisierter.
Ja, ja. Ja, ja, total.
Der Sportunterricht ist auch meistens, ich werfe einen Ball ins Gehege und dann können die sich mal selber drum kümmern.
Ja, es ist eh krass. Also ich finde es eh krass im Nachhinein. Also Sportunterricht, wie du sagst, und auch dieses, wenn man eh schon nicht im Reinen mit seinem Körper ist, weil man den ja noch überhaupt gar nicht versteht und überhaupt gar nichts versteht von überhaupt irgendwas. Und dann muss man sich da umziehen voreinander oder noch schlimmer im Schwimmunterricht oder so. Wir hatten ja Schwimmunterricht und da waren ja teilweise dann die Jungs auch dabei, natürlich, also so, nach der Umkleide. Aber dass man da Teenies, die so, weiß ich nicht, mit gar nichts klarkommen, dann sagt, so, jetzt sind wir aber mal alle hier, Nakidai, Ahoi, und dann geht's los mäßig im Schwimmunterricht oder auch im Sportunterricht. Oder, also das ist eigentlich schon eine Zumutung, so im Nachhinein, oder?
Ein bisschen, irgendwie. Ja. Also es ist so unnötig. Also es ist wichtig, dass Kinder schwimmen können. Vielleicht Klar. sollte man Sportunterricht bis zum Alter von 11 oder so.
Ja.
Oder Schwimmunterricht. Bis zum Alter von 11, dann sollte jeder schwimmen können, also ertrinkt niemand. Aber danach ist es immer so, oh, die hat schon Brüste, die hat noch keine, ich habe meine Tage, ich will aber nicht, dass jemand weiß, dass meine Tage hat. Der hat einen kleinen Pipi-Mann. Ganz ehrlich, mit 11 hat niemand so ein Ding-Dong, wo man sagt, er holt ihn raus und er klatscht auf die Fliese. Das passt einfach mit diese Kinderpimmel. Das muss auch keiner sehen. Jetzt, wo ich Pimmel gesagt habe, wurde auch das Mikrofon rot, weil ich zu viel geploppt habe.
Das wird schon direkt zensiert.
Also ich habe eine Affinität, ich muss da schreibe ich jetzt was zu. Sportunterricht.
Siehst du? Sportunterricht, wirklich ganz schlimm.
Nochmal Shoutout an den Lehrer mit dem Fukuhila, fick dich nachträglich.
Ja. Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ja, wir sind auch wieder über die Schallgeschwindigkeit drüber. Wir haben über eine Serie gesprochen, noch nie in meinem Leben 10 Folgen mit einer Lauflänge von circa 20 Minuten, jetzt auf Netflix. Ich vergebe 4, jetzt kommt's, von 5 Poolpartys.
So nämlich. Sinne. Erwachsenen-Poolpartys.
Gut, Tunk. Wie heißt das bei dir, wenn man jemand unter die Wasseroberfläche drückt?
Tunken.
Tunken?
Tunken.
Ja, ich hatte die Diskussion.
Gibt es da so einen special Name, so ein fancy Jugendwort?
Ditschen.
Ditschen, ach so. Nee, Ditschen ist bei uns, wenn zum Beispiel ein Ball auf der Oberfläche so aufspringen würde. Ja. Das wäre Ditschen. Ja.
Ja, da gab's noch
oder diese Steine,
Wort,
die so springen.
Ich dachte, was ist das denn?
Ditschen, Tunken?
Das war so ein Wort, ich weiß nicht, ob es Stöckern war, Stümpern, also irgendwie sowas. Da dachte ich, nee. Also, Gluckern. Gluckern.
Gluckern.
Untergluckern.
So war das mal. Ja, okay, das kenne ich auch. Ja, untergluckern kenne ich auch. Aber das
die Sabine
ist eher
aus der 5a ist gerade untergluckert. Sabine, komm wieder hoch.
Da wird einmal die Trillerpfeife noch gepfiffen. Das sind auch immer die Sport.
Sabine ist vergluckert.
Der Schwund ist immer, Leute, zieht euch jetzt um, wir fahren nach Hause. Ja.
Jetzt ist sie Untergluckerin bei der Bundeswehr. Glucker Sabine. Obergefreite
Glucker. Oberuntergluckerin. Sabine, wir gluckern dich in diesem Sinne. Startet in eine gluckernde, vergluckernde Woche. Glück auf und bis nächste Woche, ihr kleinen Watchlist-Mäuse.
Wir sehen uns.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.